Montag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Lieblings-Lifestyle-Podcast, born and raised in der Sneaker- und Streetwear-Culture. Mein Name ist Amadeus Thüner und gegenüber von mir sitzt erst guter Junge Fabian Fabs Goslar. Schönen guten Tag.
What up, what up, what up? Daddy Fabs in the house.
Wir müssen das an der Stelle für die Leute erklären, die den Podcast nicht auf YouTube sehen, sondern nur auf Spotify oder Apple Podcasts hören. Du trägst gerade Hut. Dementsprechend das tolle Wortspiel mit erst guter Junge.
Genau, mein The North Face Crusher, weil wir ja jetzt in den letzten Wochen mega nices Sommerwetter hatten, beziehungsweise noch haben.
Du übertreibst.
I'm ready for the sun.
Wir sind erstmal im Frühling.
Ja, genau.
Das ist noch kein Sommerwetter.
Naja, über 20 Grad ist für mich Sommerwetter. In Deutschland.
Was machst du dann, wenn es über 30 Grad hat?
Dann ist heiß. Dann ist
Hochsommer, dann ist Feierabend. Okay. Wie waren die letzten Tage, mein Freund?
Ja, gut, busy. War in Mallorca mit der Familie und hab da schön die Sonne genossen. Bin jetzt wieder in Berlin, genieß hier die Sonne, genieß deine Anwesenheit und busy auf Arbeit. Wir hatten letztens einen AI-Workshop, den ich sehr interessant fand. Da haben wir so ein bisschen mit AI-Tools gearbeitet, so AI in Content Creation. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit AI was am Hut hattest, ne?
Nee, habe ich mich tatsächlich schon mit beschäftigt, ja.
Und für mich, also meine Experience war begrenzt auf ChatGPT und die ganzen Prompts, die man da gibt, keine Ahnung, schreib mir einen Workout-Plan, den ich sowieso nicht benutzen werde, oder schreib mir einen Diätplan.
Die wichtigen Dinge.
Solche Sachen. Und ich fand es beeindruckend, wie krass viel man mit AI machen konnte, aber wiederum, wie schwierig das war. Weil ich dachte vor dem Workshop, ey, man gibt dann Prompt ein und kriegt ein richtig geiles Bild. Und kriegt man ja teilweise, aber nur, wenn man das kann. Mhm. Und ich kann das anscheinend noch nicht ganz so gut. Ich saß, glaube ich, 4 Stunden an einem Bild und habe das trotzdem nicht hinbekommen. So ein schönes, es war so ein, sollte so ein Blowcore Streetwear Teaser werden. Und am Ende sah es eher aus wie ein Allmann im Urlaub, der ein Trikot anhatte und komische Shorts. Also es war sehr, sehr strange, aber sehr interessant. Es ist auf jeden Fall die Zukunft.
Aha, okay. Ja, das klingt schon mal spannend.
Und wie geht's dir?
Ich kann nicht klagen. Soweit alles gut. mir ist auf jeden Fall was sehr Spannendes passiert, was mir schon sehr, sehr lange nicht mehr passiert ist. Ich kenne das tatsächlich aus meiner Jugend. Ich kenne das auch aus so Zeiten, wo man wirklich echt jung war und dann in so hochpreisige Stores wie zum Beispiel Louis Vuitton an der Champs-Élysées gegangen ist, als man das erste Mal in Paris war und dachte so, das muss ich mir jetzt angucken. Oder auch als ich in jungen Jahren dann schon recht zutätowiert war und dann vielleicht da auch mal in dem einen oder anderen Store war. Aber ehrlicherweise ist das nicht häufig passiert und wie gesagt schon echt lange nicht mehr. Aber ich war mit meiner Frau in Berlin-Mitte unterwegs und wir machen das ganz gerne am Wochenende, ne, so dass wir halt unsere Torstraßenrunde machen, so nennen wir das. Sneakers and Stuff, Civilist, Firmament, Supreme, hier was essen, da noch ein Snack, da Leute treffen, Kaffee trinken, in der Sonne sitzen, sowas halt eben. Und dann sind wir in den Byredo-Store gegangen, ne, das Parfum-Label.
Ja.
Und das Erste, was ich mache, wenn ich in einen Laden gehe und mir die Verkäuferin oder der Verkäufer gegenübersteht, ich sag Hallo. Mhm. Ich gehe also rein und sag Hi. Und die Person guckt mich an, mustert mich so von oben bis unten und sagt so Hi. Und ich denke so, hat jemand echt gute Laune? Gut, es ist Samstag, die Sonne scheint, man muss in einem Store arbeiten, vielleicht auch einfach einen schlechten Tag erwischt. Du kannst den Leuten ja auch nur vor den Kopf blicken, du weißt ja nie so ganz genau, ne? Ey, fair enough, wir hatten auch alle schon mal einen Scheißtag und so weiter und so fort. Und ich habe ja auch mal eine Zeit lang im Einzelhandel mitsupportet. Ich kann das durchaus nachvollziehen und nachfühlen, aber es gibt den komischen Vibe auf jeden Fall.
Ja. Ja,
wir laufen auf jeden Fall durch den Store, gucken uns ein, zwei Sachen an. Und der Store ist so getrennt voneinander, also die haben so zwei Räume. Und wir sind in einen anderen Raum gegangen, haben uns was angeguckt, sind wieder zurück in den Raum, dann in den ersten. Und dann stand plötzlich noch eine andere Verkäuferin neben der ersten Verkäuferin und die guckte mich auch an. Und ich sagte so, hi, grüß dich. Und sie war so, hallo, wo sind die denn hergekommen? Und ich denke so, hat die das jetzt gerade zu ihrer Kollegin über uns gesagt, so im Sinne von so, wo kommen die? Also ich hab dann so kurz überlegt, so, Moment, sehen wir jetzt irgendwie komisch aus? Nee, also ich meine, ich bin da jetzt auch nicht irgendwie in Badehose und oben frei und Flipflops reingelaufen so oder sonst irgendwie was. Also wir waren ganz normal halt eben. Und eine Frau guckt mich auch so an, so, sehr komischer Vibe, naja, egal. Wir haben uns dann noch so ein, zwei Sachen dann im ersten Raum angeschaut. Aber haben schon gemerkt, der Vibe war irgendwie komisch, die haben uns auch die ganze Zeit so mit ihren Blicken verfolgt und so geschaut. Und ich wollte mich davon aber auch nicht irritieren lassen, weil ich ja tatsächlich auch in den Laden reingegangen bin, weil ich was auschecken wollte, beziehungsweise was gucken wollte. Dann haben wir noch kurz gequatscht und haben dann aber auch gesagt, so, naja, irgendwie ist das jetzt auch egal und naja, wollten jetzt zwangsläufig jetzt auch nicht unbedingt Geld ausgeben müssen, so, sondern halt einfach so ein bisschen bummeln, ein bisschen schauen, Window-Shopping halt. Und sind dann wieder raus und das, was ich dann mache, wenn ich aus dem Laden gehe, ist, ich verabschiede mich. Sagt dann so, ciao, schönes Wochenende oder ey, bis die Tage oder ne, bei gewissen Stores kennt man die Leute ja mittlerweile auch ganz gut, so, dann quatscht man nochmal, wünscht ein schönes Wochenende oder ey, wir sehen uns heute Abend oder was auch immer. Ja. So, ne, dann drehe ich mich nochmal um, sag so, schönes Wochenende und die so, ja. Und ich so, what the fuck war das gerade? Also, beim ersten Moment dachte ich ja noch so, hey, vielleicht hat sie aber nur einen schlechten Tag, aber dann kommt ihre Kollegin noch dazu und dann diese Blicke, wo ich denke so, wofür so, was ist los mit euch? Dann diese Unfreundlichkeit auch, ich meine, ehrlicherweise, also als ob ich da jetzt nochmal hingehe und was kaufe.
Nee, würde ich also auch nicht.
Wieso sollte ich das tun? Ich lieb ja Einzelhandel und ich lieb's ja auch in Stores zu gehen und ich meine, keine Ahnung, bei Redo ist ja natürlich jetzt nicht irgendwie so eine Multi-Filialsystem, wo du weißt, du hast halt 95.000 Stores auf der Welt, so die sind ja schon auch noch mal ein bisschen kleiner, sind wahrscheinlich nie auf mich angewiesen, ist ja auch in Ordnung, so, ja, ich will mich da auch nicht zu wichtig nehmen, aber warum zum Fick ist man so unfreundlich?
Ja, ich meine, wir Deutschen sind ja nicht wirklich für Service bekannt, so wie die Amerikaner das sind, aber das ist ja schon auch für Deutschland sehr extrem. Da frage ich mich, also wie waren die? Waren die älter? Waren die jünger? Oder ich keine Ahnung, warum wird man so reagieren? Egal wer reinkommt.
Ne? Ahnung, fuck genau. Also wirklich, ich habe keine Ahnung. Und ich kenne das Erlebnis auch bei Redo anders. Wenn wir zum Beispiel in Amsterdam sind, dann ist der Vibe auch ein ganz anderer. Kommt sofort eine Person und wir waren später auch im Diptyque Store, um beim Thema Parfum zu bleiben. Und ich kam direkt rüber und war so, hi, kann ich euch helfen? Wollt ihr was auschecken? Ah, wusstet ihr übrigens, das ist das Neue? Und, und dann habe ich kurz mit der gequatscht, weil mich ein, zwei Sachen interessiert haben. Das war total nett. Weißt du, und so geht's ja auch. Und wie gesagt, ich meine, Skate-Shops, ja, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil ich meine, ich habe es auch so gelernt. Ich bin so als Zehnjähriger in so einen Skate-Shop reingegangen und die haben mich auch so, was will das Kiddy hier? So, der soll sich erstmal beweisen, so ist der cool, hat der Ahnung von Skaten und so. Und das hat man irgendwie auch absurder und arroganterweise so ein bisschen mitgenommen und dann auch mal gemacht. Und ich habe mich da auch immer so gefragt, muss das so sein? Und dann hat man es aber auch wahrscheinlich nicht übertrieben. Und wenn dann halt ein Kiddy wirklich Interesse hatte, so natürlich war man dann so, ey, klar, so was brauchst du Hilfe?
Ja.
Ja, es ist halt each one teach one. So. Und vielleicht ist es auch ein bisschen gerade im Skateboarding so, dass man vor allen Dingen vor 10, 15, 20 Jahren auch sich der Gefahr ausgesetzt gesehen hat, dass diese Subkultur vom Mainstream zu sehr aufgefressen wird und jetzt kommen halt irgendwelche Wannabes und machen irgendeinen Scheiß und deswegen macht man so. Ich sag nicht, dass es gut ist, aber es ist ein bisschen so gewesen und ich kann, wie gesagt, viele Sachen nachvollziehen. Aber doch nicht bei so einem Parfum-Store, wo du so reingehst und nett und freundlich Hallo sagst und die bölken dir da irgendwie so ein arrogantes Hallo entgegen und denkst so, warum? Weißt du, was ist der Gedanke?
Und man will ja auch was verkaufen als Verkäufer auf der Fläche.
Eigentlich schon, ja.
Das ist ja der Ziel der Sache. Deswegen, es macht auf vielen Ebenen keinen Sinn und hat mich jetzt so ein bisschen auch, also wie du gesagt hast, du kennst es auch bei Redo anders, ne? Aber das hat mich jetzt so ein bisschen,
Es hinterlässt komisch. Es ist
ich muss da jetzt nicht unbedingt auch hin, ne? Ich bin jetzt auch nicht so der, ich habe mein Parfüm, mein Supreme Jean-Paul Gaultier von dem Release. Ja,
okay,
ich benutze es jetzt gerade noch, bis es empty ist. Ja. Und wenn ich jetzt ein neues brauche, dann laufe ich sicherlich nicht nach Mitte und in den Berillo-Store.
Also wie gesagt, ich mag die Brand total gerne. Ich mag Le Labo aber tatsächlich sogar noch mal ein bisschen mehr, wenn wir jetzt hier schon über Parfum sprechen wollen. Trotzdem, das Einkaufserlebnis war strange. Und mir ist das vor einigen Monaten, ich weiß gar nicht, ist schon länger her, glaube ich, letztes Jahr irgendwann ist mir das schon bei einem Anzugkauf passiert. Es war auch ganz, ganz weird einfach, weil ich bin in diesen Laden rein, wobei, stimmt gar nicht, ich habe mir vorher einen Termin da gemacht, ne? Suit Supply ist ja so aufgesetzt, dass du da einen Termin machen kannst und dann kannst du da halt erstmal so beratungsmäßig ja. und so weiter, so, ja. Und ich hatte vorher viel Gutes gehört und mich dann schlau gemacht und war so, okay, die kommen aus den Niederlanden und der Typ hat das mal so aufgezogen, weil er wollte halt kostengünstige, aber trotzdem qualitativ hochwertige Anzüge anbieten. Und hey, bei jeder Brand, die aus den Niederlanden kommt, bin ich direkt erstmal hooked und bin so, okay, finde ich geil. Und dann war das auch cool und ich habe einen Termin gemacht und bin dann da so hingelaufen und auf dem Weg kriege ich so eine SMS, bitte seien Sie pünktlich, keine 15 Minuten zu spät, dann Termin weg. Und ich denke so, yo, ich bin jetzt beim Zahnarzt oder was. Aber okay, ich bin wahrscheinlich eh ein paar Minuten zu früh. Ja. Dann komme ich in diesen Laden rein und nichts passiert. Also ich stehe wirklich in diesem Laden in Berlin Mitte und nichts passiert. Also niemand ist zu sehen. Dann steht so eine Frau da, die guckt mich so an und geht so zum Counter, macht irgendwas. Ich stehe da immer noch und sagt dann jemand zu ihr so, hi, ich habe einen Termin. Die so, ah ja, dann setz dich mal. Okay. Mich dann da so hingesetzt, auch so richtig provisorisch, irgendwie so Stühle so, setze mich da hin. Und dann so 10 Minuten später kommt sie zu mir und sagt so, möchtest du was trinken? Und ich so, ja, ich würde wohl ein Wasser nehmen, dankeschön. Dann kommt die wieder und hält mir so ihren Pappbecher mit Wasser hin, wo so ihr Lippenstift dran ist. Und ich so, sorry, falsch. Gibt mir so einen anderen. Was auch immer. Und dann sitze ich da und irgendwann ist 9:15 und ich denke so, okay, ich krieg die Ansage, dass ich keine Sekunde zu spät sein darf und jetzt sitze ich hier und irgendwie kümmert sich keiner um mich und es ist jetzt 9:15, so, was passiert? Und ich gucke die Frau so an, sie guckt mich an, die telefoniert, so, ich konnte dann die auch nicht irgendwie unterbrechen und mal nachfragen und die Zeit verstreicht und ich denke so, das ist irgendwie komisch, ich fühle mich hier nicht wohl. Mhm. Und wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle und der Vibe nicht gut ist, so, dann habe ich später auch nicht wirklich Bock, da Geld auszugeben, beziehungsweise habe ich dann das Gefühl, dass es sowieso nicht weitergeht und dann ist nichts passiert, bin ich aufgestanden, habe ihr das Wasser, also das Restwasser dahingestellt, habe gesagt, vielen Dank fürs Wasser, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und sie war so, ja, tschüss. Und dann bin ich gegangen. Und dann bin ich zu jemandem anderen gegangen. Und da habe ich dann meinen Anzug gekauft. Und frage mich einfach, was so ein Quatsch soll. Also wirklich.
Ja, ich war auch schon mal bei Suit Supply und hatte da auch nicht so die beste Experience. Ich hatte auch so das, ich muss jetzt nicht ewig warten wie du, aber ich muss schon ein bisschen warten und mich hat auch keiner angesprochen. Und dann war so, okay, hey, ich habe dann und dann Termin, ne? Mein Name ist Fabian, bla bla bla, ne? So, okay, ja, setz dich erstmal hin. Und dann kam auch mein Dude und hat dann so ein bisschen mich beraten. Aber ich fand auch die Beratung, muss ich ehrlich sein, und ich weiß nicht, ob das jetzt an den Berliner Store liegt oder generell an Suit Supply, weil ich habe auch viel Gutes gehört. Ich fand es jetzt nicht so toll. Ich habe zwar da dann auch am Ende einen Anzug gekauft, weil ich jetzt nicht so der Anzugtyp bin und keinen Bock hatte, mir jetzt nochmal einen Store anzugucken und mich nochmal beraten zu lassen. Mhm. Am Ende war ich auch einigermaßen happy mit meinem Anzug, aber ja, weiß nicht, ey, yo, Berlin Mitte, like, step it up.
Ey, ich bin danach zu Herr von Eden gegangen und hab mir da einen Anzug gekauft und hatte die beste Beratung der Welt. Und das meine ich wirklich so. Die waren, das gesamte Team, egal ob Cat oder später dann Bengt selbst, die waren einfach überfreundlich, die waren super supportive, die hatten trotzdem ihren eigenen Style und waren jetzt nicht arschkriecherisch, sondern waren wirklich so, wie sie sind, das, für das sie stehen. Ich meine, ich habe mit Jan Delay ja auch in unserer Episode darüber gesprochen. Er feiert und liebt die ja auch komplett und ich konnte das auch nur bestätigen. Und dann war es darüber so, dass nicht nur die Qualität des Anzugs wahnsinnig gut war, sondern auch die Beratung an sich. Ich habe unfassbar viel gelernt über die breite Länge eines Kragens, warum man mal eine Fliege trägt, zu welchen Anlässen man eigentlich Krawatte und wann eine Hemdnadel und wann beides und wie dies und jenes. Und ey, das fand ich geil, weil das ist also ich meine, ich gehe da ja auch rein und trage meine SB-Dunks und meine Baggy-Hose und einen Supreme-Hoodie und er ist jetzt nicht so, dass er sagt so, ja, wieso willst du jetzt einen Anzug, sondern er ist so, ja, ey, fühl ich und pass mal auf, lass doch die Hose nehmen, weil die kannst du später auch mit den Schuhen kombinieren, kannst du auch Sneaker zu tragen, auch easy oder was willst du denn zu tragen? Ich so, ja, Loafers. Ja, dazu, Loafer, dies, das, geht alles. Mhm. Und es ist halt dann das, was ich an Mode so interessant finde, dass so unterschiedliche Stilistiken passen und funktionieren und was die Qualität dahinter ausmacht, die Schnitte etc. Das war geil. Also das war eine richtig gute Erfahrung und das habe ich ihm dann später auch erzählt. Und er war wirklich so, ey, dankeschön, dass du das sagst, das freut mich mega, weil das ist das, was wir wollen.
Ja.
Und dann gebe ich auch lieber vergleichsweise auch mehr Geld aus, wenn ich weiß, dass der Scheiß auch geil ist. So, weil wir geben auch viel zu viel Geld für Zeug aus, wo wir einfach wissen, dass die Qualität nicht ganz optimal ist. So, das, ne,
ja,
klar. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, so dann go for it. Und das war dann, um hier mal ein Positivbeispiel noch zu bringen in diesem Ganzen, einfach wirklich was Schönes. Aber wie gesagt, diese Nummer bei Redo, das habe ich echt lange nicht mehr erlebt. Und ich war tatsächlich letztes Jahr auch wieder im Louis Vuitton Store in Paris und selbst da hat man mich so nicht behandelt, ne? Also von daher, keine Ahnung. Das ist Wahnsinn. Kommen wir zu den Dingen, die wir gekauft haben, wenn wir hier schon bei dem Thema sind. LPU, was gab es zuletzt bei dir, Fabs? Was
hast du geholt? Ja, bei mir zwei Sneaker. Einmal den Footwear Athletics 2.0, der Dover Street Market Exclusive. Den habe ich aber nicht dabei. Vielleicht kann man den einblenden. Aber ich habe den zweiten Schuh dabei. Und das ist der Zoom Vomero 5 in Gold. Ich hole den mal hoch.
In Gold.
Boom. Genau, also die jetzt bei YouTube mitgucken, können den sehen. Und
ansonsten hat Gold das ziemlich gut beschrieben, ja, ehrlicherweise.
Also der hat halt weißes Mesh Upper mit goldenen Overlays, ne, in so einem Synthetic Plastic Metallic Look.
Sieht sehr nach Olympische Spiele 2024 Paris aus.
Gold Medal Baby. Ich habe ja auch den silbernen, der super Hype war vor ein paar Monaten oder war das letztes Jahr sogar? Wahrscheinlich letztes Jahr. Und das ist halt so die goldene Version davon. Und ich dachte, wenn ich den silbernen schon habe, dann muss ich auch den goldenen haben.
Silver Bullet, Golden Bullet.
Wollte ich gerade sagen, erinnert mich sehr an die 97er Geschichte und an sich ein super bequemer Schuh, der Vomero 5. Dieser hier ist auch von der Bowerman Series angeblich. Also auf der Einlage drin steht Bowerman Series. Und
in Gedenken an Bill Bowerman.
Genau, ein sehr, sehr schöner Schuh. Und bin sehr happy, dass ich den jetzt für den Sommer habe und auch für die Olympischen Spiele und hoffentlich auch für die Goldmedaille Euro 2024 Deutschland. Let's go, ich habe jetzt EM-Fieber.
Okay.
Nein, Spaß. Aber was hast du mitgebracht?
Okay. Wir starten mit dem, was ich am Handgelenk trage. Ich versuche das mal kurz in die Kamera zu halten. Und zwar ist es eine Casio, eine wunderschöne Casio F91W. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, deswegen wollte ich gerade sagen, das in die Kamera zu halten. Ich glaube, wenn man einfach Casio F91W sagt, dann müssten die meisten schon wissen, was es ist. Und zwar eine der meistverkauften Uhren dieser Welt. Mhm. 1989 das erstmal auf den Markt gebracht. Die kostet nicht mal 20 Euro. Und darin hat sich seit den letzten Jahren auch nichts verändert. Also das war die Uhr, die hat unter 20 Dollar gekostet. Mittlerweile kostet sie halt, was ich bezahle, 19,70 Euro oder sowas. Und es war auch tatsächlich eine meiner allerersten Uhren. Und frag mich nicht, vor ein paar Tagen war es irgendwie so, dass ich darauf hängen geblieben bin. Ich habe irgendwie Bilder gesehen, dann kam ich über diese Casio, kennst du die Casio Straight Edge Uhr?
Nein.
Straight Edge ist ja mit dem X, ne? Ja. Das X-Symbol ist ja Straight Edge, also SXE, und dann gab es früher eine Casio, die hatte halt ein X auf dem Ziffernblatt und dann war das die Uhr, die gerade in der Straight Edge Szene gerne getragen wurde und irgendwie kam ich dann Bildersuche auf der Uhr und bla und dann hin und her und dann war ich so, stimmt, ja, die Uhr hatte ich ja damals auch. Ey, eigentlich habe ich Bock, die wieder mit in meine Sammlung, in Anführungsstrichen, also in meine Rotation zurückzuholen. Wie gesagt, die kostet nicht mal 20 Euro. Ich habe die direkt bestellt. Einen Tag später war die schon da und die trage ich jetzt total gerne, weil ich einfach Bock hatte, was anderes zu tragen und oder was anderes noch zu haben, neben den Uhren, die ich ja schon besitze. Und ich finde es geil, weil die ist einfach. Also viele sind ja abgeschreckt davon, dass die Uhr per se ein bisschen kleiner und schmaler ist. Mhm. Für mich fittet die aber wahnsinnig gut und ich mag das einfach gerne. Irgendwie erinnert die mich an damals und ich finde es auch schön, dass es halt so eine ikonische, legendäre Uhr gibt, die halt eben nicht direkt 5, 6, 7, 20, 90, 180.000 Euro kosten muss und die auch ihren Zweck erfüllt und auch ihren Platz in der Popkultur eben hat. Das finde ich sehr schön. Wir machen weiter mit Schuhen. Ich guck mal kurz nach links, weil hier habe ich schon alle hingestellt. Mit welchem fangen wir an? Wir fangen an mit folgendem. Aufgepasst. Wir starten mit dem Kahoo Area 95 zusammen mit dem Spectrum Store und dem Graffiti Rider Egg. Das erkennt man unter anderem an diesen bunten Logos hinten auf der Ferse. Ansonsten, ey, wahnsinnig schönes Suede in Beige, ein bisschen Grautöne noch dabei, dann dieses lilafarbene Inlay. Ein wirklich kontemporärer Schuh, obwohl da ja durchaus ein bisschen was drauf passiert. Spectrum Store Branding hier vorne auf dem Zungen, also sozusagen das Zungenlabel und auch noch der geprinteten Sohle. Ey, irgendwie passiert voll viel, wenn man es erzählt. Ich meine, hier vorne ist auch nochmal Logo mit auf dem Mudguard. Aber eigentlich dadurch, dass das Upper sehr schlicht gehalten ist, ist er halt einfach durchaus kontemporär und easy. Und ich fand den sehr, sehr schön. Shoutout an Kaon den Spectrum Store, die mir den hier zugeschickt haben. Fand ich sehr, sehr nice. Wir machen weiter mit einer Legende. New Balance 1500. In dem Moment ist das Anniversary Pack zu 35 Jahren New Balance 1500. Das Grau ist so ein bisschen, also graues Nubuck, geht so leicht in so eine braun
Space Richtung. Space Gray, so ein iPhone Space Gray.
Space Gray wäre ehrlicherweise, ja, stimmt, oder? Beim iPhone wäre das so. Ja. Ja, aber ansonsten Space ist für mich immer so ein bisschen Silber fast schon.
Ja, aber das
ich ist schon fast gesagt, schon matschmäßig finde ich ja. Den. Also das Sneaker Freaker Mac hat zum Release vor einigen Wochen einen schönen Beitrag dazu gemacht, weil es ja schon so einige Anniversary Releases zum 1500 gab und wie die jeweils ein bisschen unterschiedlich auch waren und was die Unterscheidung ist. Hier Shoutout an New Balance, die mir den Schuh haben zukommen lassen. Ich finde den geil und wie gesagt, ich muss zugeben, ich habe den 1500 ein bisschen vernachlässigt in den letzten Wochen und Monaten, weil ja ganz viel um die 99-Serie passiert ist. Aber ganz zu Beginn war für mich der 1500 so top-notch. Mhm. Erstens klar, also je höher die Zahl bei New Balance, desto High-Performance und auch teurer. Ja. Ne? Aber auch zum Beispiel Hikmet und Solvox haben ja ganz zu Beginn auf dem 1500 gearbeitet und irgendwie alles das, was man so ein bisschen so Hype, Limited, Exclusive gesehen hat, war auf dem 1500. Deswegen war da schon viel Fokus drauf, hat sich dann irgendwie ein bisschen verlaufen. Find's aber schön, dass der wieder da ist, beziehungsweise man auch einfach mal wieder sagen kann, so geil, 1500. Und ich habe den bei Instagram gepostet und einige Leute sind mir in die DMs geslidet und waren so, oh, okay, kann ich den noch irgendwo kaufen? Ich war so, ja, der ist ganz normal im New Balance Store. So, okay, super, geil, kauf ich direkt. Da habe ich sehr gefreut. Apropos einfach kaufen. Wir machen weiter mit dem nächsten Schuh. Einfach kaufen konnte man dann tatsächlich auch in Deutschland den Airship mit Awake NY. War erst nicht ganz klar, ob der nach Release noch nach Europa kommt. Das hat jetzt, glaube ich, 3 Wochen gedauert, bis er dann auch hier aufgeschlagen ist. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil sonst hätte ich ihn auf dem zweiten Mal kaufen müssen. Was, glaube ich, noch okay gewesen wäre, weil die Preise waren jetzt nicht so skyrocket. Aber trotzdem, wenn es ein bisschen günstiger geht, immer schön. Und das Leder ist sehr, sehr geil. Ist so ein bisschen vergleichbar mit auch dem Nigel Sylvester Air Jordan 1. Auch in der Stilistik natürlich mit der vergilbten Sohle. Ich mag aber auch einfach dieses reingestickte, reingestanzte A hier vorne drauf für Awake oder auch meinetwegen für Angelo Baquet, je nachdem. Ne? aber all in all sehr geil. Das Schlangenmuster, ja, hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Aber
sieht man nicht, wenn man Baggy Jeans an hat.
Ne? Erstens das und zweitens finde ich es trotzdem irgendwie noch ganz passend. Die Varsity Jacket war auch wahnsinnig gut, wobei ich finde, sie hätten das Logo, was sie vorne auf der Brust hatten, wo sie den Jumpman ins A eingearbeitet haben, das hätten sie als Backpiece machen müssen. Aber die habe ich erstmal liegen lassen. Trotzdem wahnsinnig guter Schuh und wir bleiben bei High-Top-Basketball-Shoes, weil ich meine, es ist ja jetzt bald Sommer, ne? Da kauft man natürlich High-Tops, ist klar. Ein Schuh, den ich tatsächlich für unter Retail kaufen konnte, wahnsinnig. Wow. Jordan 1 Metallic Burgundy, es ist ein OG. Man vergisst ja häufig, dass es die Metallics oder dass die Metallics zu den OGs gehören. Aber der gehört zu den OGs 85, 86. In diesem Falle nicht wie die anderen Metallics, die über die letzten, ich glaube 2018 haben sie angefangen, zurückgebracht haben. Auch diesmal im 1985er Cut. Das hat zur Folge, dass das Leder ein bisschen härter ist. Das macht es ein bisschen anstrengender. Aber man muss den Schuh auch immer ein bisschen knicken und einfach ein bisschen hier massieren. Ja, ich weiß, schön, Leute kriegen Schnappatmung jetzt.
Eine kleine Thai-Massage.
So, ey, scheiß ich drauf, ich trage diesen Schuh und so gehört sich das auch. Ich habe den Schuh für unter Retail kaufen können auf einer Zweitmarktplattform bei nice. StockX. Das ist absurd. Gleichzeitig habe ich gesehen, er ist jetzt aber auch tatsächlich im Sale gelandet bei einigen Stores. Mhm. Ändert nichts an der Tatsache, es gab noch kein Reto vom Burgundy und dementsprechend musste ich ihn kaufen und habe mich sehr gefreut. Wahnsinnig guter Schuh und last but not least...
Definitely not least.
Definitely not least, aber den musste ich euch jetzt auch mal on camera zeigen, im Podcast, im Videopodcast, unseren wunderbaren New Balance 991 V2 von JW Customs im Rahmen unseres 6-jährigen Geburtstags. Ey, wie gesagt, über diese Entstehungsgeschichte haben wir ja schon in einer Episode gesprochen, beziehungsweise kann man sich das ja auch sonst noch im Instagram-Post nachlesen, aber ich wollte euch den hier nicht nochmal vorenthalten, beziehungsweise wollte ihn euch nochmal zeigen. Es ist eine schöne Idee, wie er versucht hat, dieses oder nicht nur wie er es versucht hat, wie er es auch gemacht hat, diese Mikrofonwaben in die Optik des N-Logos einzubetten und gleichzeitig hier das 991-Logo durch ein O-Logo ersetzt hat. Ich habe schon gesehen, der Schuh wurde auch von einigen New Balance-Support-Seiten gepostet und gerepostet. Shoutout an euch, vielen Dank. War lustig zu sehen, wie so internationale Leute waren so, why is there an O on it?
Ja.
Yeah. Und ich war so, it's because of us. Nee, wirklich.
Biggest
dieser,
podcast in Germany.
Dieser Schuh wirklich, ey, ist eine Granate. Ich mag dieses türkis-blau-grün, was er da getroffen hat, wirklich gerne. Und viele sagen ja auch, der V2 vom 991 ist nochmal eine Runde bequemer als der V1. Ich mag den V1 ja schon sehr gerne, von daher würde ich jetzt nicht laut schreien. Ja, stimmt, aber er ist halt wirklich sehr, sehr bequem und einfach wahnsinnig guter Schuh. Deswegen Shoutout nochmal an JW Customs. Ganze Arbeit geleistet. Sehr, sehr geil. Machen wir What's on My Feet today?
Let's do it. Ich kann gerne anfangen. Ich habe heute den Kiko Asics Gel Kayano 26 in Pink and Green an. Ich hole ihn mal hoch. Bam. Sweet. Man sieht auch, der ist jetzt nicht gut getragen, aber ich habe den schon ab und zu mal angehabt. Und wer sich erinnert, das war mein Top-Schuh 2022, glaube ich. Mhm. Den hatte ich in einem Sale bekommen, 50% off, glaube ich, 4, 5, 6 Monate nach dem Release. Und ich meine, ich feiere einfach alles, was Kiko mit Asics macht. Der Schuh, also die Colorways sind immer geil und Kiko gibt ja jedem Schuh so seinen eigenen Twist. Das ist ja der Gel Kayano 26, hat aber eine andere Zunge und ein leicht anderes Upper. Die Farbe poppt, perfekt für den Sommer, deswegen this is on my feet. What about you?
Okay, bei mir, Nike SB Dunk Low Purple Pigeon, einer meiner Top 5 SB Dunks. Ich habe es in der Story gepostet auch und habe gesagt, das Lustige ist, ich hau ja immer so raus, ja, es ist forever my Top 5, Top 10, bla bla bla. Und dann kann ich mich selbst nicht mehr ganz dran erinnern, wo ich ihn eigentlich geratet habe. Aber ich bleib dabei, Top 5. Das Suede ist wahnsinnig schön. Ich bin großer Fan von Lila, wie man heute auch an meinem Hemd erkennen kann. Ich match ja immer noch auch ganz gerne. Ja. Man kann froh sein, dass ich noch auch die passend farbene Kappe getragen habe, so, weil sonst wären wir richtig direkt 2015. Ja. 1900, wäre ein bisschen übertrieben jetzt. All in all, wirklich einer der schönsten SB-Dunks. Auch absurd, wie der über die letzten Jahre einfach preislich gesehen in den Himmel geschossen ist. Dafür, dass es eigentlich ein sehr klassischer General Release war und eigentlich auch keine wirkliche Collab, weil der hat ja jetzt mit Jeff Staple und dem Pigeon so gesehen nichts zu tun. Ich weiß, viele Leute haben irgendwann mal so sich selbst so ein Pigeon geprintet und den hier drauf gemacht und so, aber nein, das ist keine Collab, das ist einfach General Release, aber ein wahnsinnig guter. Ich bin sehr froh, dass ich ihn wieder habe und lustigerweise habe ich ja, da bin ich mir zu 99,7% sicher, auch wirklich meinen damaligen, den ich verkauft habe, wieder gekauft. Lustig, lustig. Aber wie gesagt, das ist heute an meinem Fuß.
Sehr nice.
Bevor wir ins Thema gehen, natürlich an dieser Stelle unser zweiwöchentliches Oshun Podcast Giveaway. Erstmal vielen lieben Dank an euch, an euren ganzen Support, auch über die letzten Episoden, Wochen und Monate. Da ist extrem viel reingekommen. Viel Liebe, viel Support, viel Nachfrage, viel Unterhaltung, viel auch, was für die Zukunft sehr wichtig und sehr spannend ist. Wir haben extrem viel vor in den nächsten Wochen, gerade auch, wenn man auf das Thema Event blickt. Wir haben so einige Sachen geplant, über die wir an der Stelle jetzt noch nicht zu viel teasern wollen. Man muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, weil kurz, 1, 2, 3, auf Holz geklopft. Aber Ding jetzt auch gerade im Hinblick darauf, dass wir 6 Jahre alt geworden sind, macht immer noch so unfassbar viel Spaß. Mir kommt es vor, als wenn es nicht 6 Jahre, sondern eher so 6 Episoden. Und wir sind unfassbar froh über all das, was wir bisher machen konnten, haben aber auch noch so viel vor. Und deswegen vielen Dank für euren Support. Wir wollen ein bisschen was zurückgeben. Das tun wir zusammen mit den guten Freunden von eBay, ne? Powered by eBay, dem Marktplatz für Sneaker, nur echt mit Echtheitsprüfung. Und mit denen zusammen geben wir diese Woche im Oshun Podcast einen Nike Air Jordan 4 Military Blue an euch raus. Ja, gerade den Retro bekommen. Wer ihn nicht gekriegt haben sollte, kein Problem, könnt ihr bei uns kriegen. Easy, abonniert dafür einfach den YouTube-Account, gebt dem Video ein Like, kommentiert mindestens eure Schuhgröße, aber vielleicht fällt euch ja noch ein bisschen was anderes Kreatives ein, bin ich mir ziemlich sicher. Und am Ende entscheidet natürlich das Glück. Das Giveaway läuft wie immer 2 Wochen bis zur nächsten Episode und wir kontaktieren euch dann auch auf diesem Weg. Deswegen habt den YouTube-Account auf jeden Fall im Blick. Und abseits des Podcasts gibt es dann natürlich auch noch ein paar andere Videos, die man sich anschauen kann. Also von daher viel free. das zu dem Thema. Nike Air Jordan 4 Military Blue. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich bin gespannt, wer ihn kriegen wird und gespannt auf eure ganzen Kommentare. Und jetzt ist Zeit für ein paar aktuelle Themen aus der Modewelt, die uns interessieren und die wir heute ein wenig genauer betrachten wollen. Es ist einiges los und wir haben uns ein paar Themen gepickt. Vielleicht könnten das ein paar Hot Takes werden, vielleicht für uns beide, vielleicht auch für die Leute da draußen. Dann habt ihr aber auf jeden Fall die Möglichkeit, ein paar schöne Sachen zu kommentieren, abseits eurer Schuhgröße für den Jordan 4 Military Blue. Aber so oder so starten wir mit dem allerersten Thema. Und das lautet...
Das lautet, ist Supreme die einflussreichste Streetwear-Brand aller Zeiten?
Ja, 30 Jahre feiert Supreme jetzt Geburtstag. Wir haben ja jetzt vor einigen Wochen dieses Buch rausgebracht, was eigentlich aus 3 Büchern besteht, wo alle T-Shirts über die letzten 30 Jahre versammelt wurden. Dazu gab es ein T-Shirt, was ein T-Shirt als Druck hatte.
Das war echt gut.
Dieses T-Shirt ist aber, ich mag sowas auch ehrlicherweise, ne? Ich habe auch es gibt eine befreundete Band, warte mal, wie war es nochmal richtig? Also, die Band heißt Ritual, die das Shirt gemacht hat. Und darauf zu sehen ist mein guter Kumpel Ebbing, der ein Shirt einer Band trägt, auf dem er selbst drauf ist, wie er das Shirt einer Band trägt. Und daraus haben die ein Shirt gemacht. Inception. Ist richtig geil. Also, das Shirt auf dem Supreme-Shirt ist tatsächlich eins der ersten Supreme-Shirts gewesen, was dann von ganz vielen Leuten aus der damaligen Supreme-Zeit unterschrieben wurde, wo drauf gemalt wurde, etc. pp. Das Ding ist an sich schon ein Museumsstück, wenn man so möchte. Und daraufhin haben sie halt ein Shirt nochmal daraus gemacht. Fand ich eine sehr, sehr nice Idee. All in all, aber wie gesagt, 30 Jahre Supreme. Und die Frage ist, Supreme die einflussreichste Streetwear-Brand unserer Zeiten? Und ich beantworte das mit Ja. Ich beantworte das mit Ja aus dem Grund. Wenn man über den OG spricht, dann muss man über Sean Stussy und Stussy sprechen. Keine Frage, ohne Stussy gäbe es auch kein Supreme, weil James Jabbia ja damals auch bei Stussy gearbeitet hat, bevor dieser Brite, der nach Amerika ausgewandert ist, dann irgendwann Supreme aufgemacht hat. Aber das, was Supreme über diese 30 Jahre hinweg geschaffen hat, ist einfach unfassbar beachtlich. Von einem Skateboard-Store, der wirklich, und ich sag das im nettesten Sinne des Wortes, sehr arrogant war, was aber auch mit New York und der Roughness New Yorks zu tun hatte und auch mit der Integrität der Skateboard-Szene, die es in New York gab, hin zu einem Unternehmen, was natürlich irgendwann so expandiert hat, dass sie verkauft bzw. gekauft wurden, dass sie mit Louis Vuitton eine Collab gemacht haben, über das sich wundertrefflich habt streiten lassen können. Also von das ist jetzt der Next Step und jetzt kommen Streetwear und High Fashion zusammen bis hin zu, das ist der Ausverkauf der Szene und der Sargnagel für Streetwear, hin zu, das ist alles viel zu viel, hin zu, nein, genau, das ist der Weg. Also die Moves waren wahnsinnig krass. Nicht alles war immer perfekt und schön und toll. Ich glaube, wenn wir jetzt mit Tremaine Emory sprechen würden, der würde uns wahrscheinlich auf die Schulter klopfen und sagen, so, da war definitiv nicht alles geil. Ja. Aber von außen betrachtet, ich bin großer Supreme-Fan. Ich kaufe immer noch Supreme, auch in den letzten Jahren, wo viele Leute gesagt haben, nee, Supreme's played out und kein Bock mehr, habe ich nicht verstanden, warum man erstens versucht, die DNA zu verändern, dadurch, dass man die Brand irgendwie kleiner sprechen möchte. Denn wenn einem eine Kollektion nicht gefällt, dann kauft man sie nicht. Ich meine, ich renne auch nicht los und kaufe aus jeder Kollektion. Beziehungsweise ich kaufe auch nicht jedes Piece. Mal gefällt mir eins besser, mal schlechter. Mal ändert sich ja auch der Geschmack. Ich habe früher ganz viele Fototees gekauft. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Aber all in all bin ich immer noch großer Supreme-Fan. Und ich finde den Einfluss, den sie auf das hatten, was wir eben als Mode sehen, nicht nur Sneaker, Streetwear, sondern wirklich Mode, Fashion, ist wahnsinnig krass, wahnsinnig hoch anzusehen und deswegen go for it. Ich gebe dem ganzen Jahr.
Ja, ich unterschreibe wirklich alles, was du sagst. Ne? Du hast vollkommen recht. Trotzdem beantworte ich die Frage mit Nein. Ich glaube nicht, okay, dass Supreme die einflussreichste Brand aller Zeiten ist, zumindest im Streetwear-Bereich.
Sondern
Stussy. Weil, okay, wie du gesagt hast, ja, ohne Stussy gibt es kein Supreme und ich glaube, in den 30 Jahren, seit es Supreme gibt, hat sich viel verändert. Ne? Die Fashion-Industrie ist ganz anders. Supreme ist jetzt auch ein ganz anderes Tier, ne? Gekauft von VF Corp. Und jetzt vielleicht auch was heißt ein bisschen mehr Mainstream, aber schon die Kollektion und die Stückzahl wird größer.
Das ist Mainstream. Ja, das ist definitiv genau. Mainstream. Das ist jetzt nicht mehr so wie damals. Ein paar Japaner fliegen nach New York, machen Urlaub und sehen diese Box-Logos, finden das krass und bringen das mit. Und dann pusht sich das gerade über den asiatischen Raum oder halt eben New York wusste, ne? If you know, you know. Du sagst es immer so schön. Das Ding ist natürlich Mainstream. Wenn du heute mit einem Supreme-Box-Logo irgendwo rumrennst, so, dann ist das nicht mehr wie vor 20 Jahren, dass Leute sich danach umgedreht haben und gesagt haben, so shit, wo hast du das her? Oder okay, das ist ja krass. Also das ist ja mittlerweile, das ist halt schon Mainstream, keine Frage.
Klar, und in den 30 Jahren hat Supreme auch voll viel erreicht, hat teilweise auch Sachen gemacht, die Stussy noch nie gemacht hat, ne, diese Louis Vuitton Collab. Dann kam natürlich Stussy, oder nicht Stussy, sondern Sean Stussy und Dior, was auch mega cool war. Ich glaube, in den 30 Jahren hat sich viel so verändert. Es gab eine Phase von Stussy, die sehr Mallcore war. Und Stussy gab es dann teilweise in vielen amerikanischen Malls zu kaufen, war nicht mehr so exclusive. Die Leute, die Stussy getragen haben, waren vielleicht ganz andere. Und das hat sich jetzt aber schon wieder geändert. Und ich glaube, Supreme geht jetzt nicht, wird jetzt keine Mallcore-Phase haben, aber geht, wie gesagt, so ein bisschen mehr in dieses Mainstream.
Aber hatten sie auch nie. Sie hatten keine Mallcore-Phase. Und deswegen,
Supreme, genau.
Deswegen sage ich auch, dass bei Stussy war das schon, was du angesprochen hast, eine Zeit lang auch echt schon eher kritisch.
Ja.
Also von daher, ich finde nicht, dass Supreme in der Zeit so einen Hänger gehabt hat, wie das halt bei Stussy der Fall war, zumal Sean Stussy auch noch nicht mal mehr an Bord ist. Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, James Drabbier hat das ganze Ding ja auch verkauft, aber er ist zumindest noch mit an Bord.
Fair, fair. Ich würde sagen, dass Stussy das jetzt auch ohne Sean Stussy wieder gedreht hat. Die Kollektionen sind viel stärker. Die haben jetzt auch einen Drop-Based-Kalender, wo Sachen saisonell rauskommen.
Und die Levi's Collab war wahnsinnig stark. Ey. Allein die, also nur diese Jeans. Es ist einfach nur eine Levi's Jeans, aber mit diesen Logos etwas versetzter unter der linken Hosentasche. So auch gut. Die Jeansjacke. Ey, du musstest nicht viel machen.
Ja.
Und es funktioniert wahnsinnig gut. Ja. Also von daher, ich bin froh, dass du Stussy als dein Pick genommen hast, um zu widerlegen, was ich gesagt habe, oder es zumindest zu versuchen. weil das ist natürlich vollkommen fair, das ist vollkommen fairer Pick, aber einigen wir uns darauf, dass es sonst keine einflussreichere Streetwear-Brand gibt, oder?
Gar nicht.
Oder hättest du jetzt sonst noch gesagt, ja, Karl Kanai?
Nein, ich würde sagen, so die Top 3 sind für mich Babe, Supreme und Stussy. Babe, weil sie im asiatischen Raum, in Japan und so, einfach krasse Dinge gemacht haben und auch diesen Japanese Vibe rübergebracht haben nach Amerika, nach Europa durch den Hip-Hop. Nigo natürlich auch nicht mehr dabei, aber einfach ein krasser Typ. Als ich überlegt habe, ob das jetzt Stussy oder Supreme wird, habe ich einen Artikel gefunden, sehr interessanten, von 2011, also auch schon älter, den Bobby Hundreds für Complex geschrieben hat. The 50 most influential streetwear brands or the 50 greatest streetwear brands of all time. Er hatte auch Babe, Supreme und dann Stussy als 3-2-1.
Weißt du, wo er Karl Kanai ungefähr hatte? Weil das, ich würde fast schon dein Babe mit Karl Kanai austauschen, weil das einfach krass war, was Carl Williams damals ja noch, heute ja Karl Kanai wirklich umbenannt, für die Streetwear, aber auch Hip-Hop-Kultur gemacht
hat. Also sie waren auf jeden Fall unter den Top 50, aber ich glaube nicht unter den Top 10. Er hatte auch A-Life, A New York Thing oder Anything. Fucked hat er auch drin.
A-Life auch wahnsinnig wichtig gewesen, definitiv. Fucked natürlich auch, gerade so was die Designs anbelangt, die sie da damals gemacht haben. Ja.
Aber was ich an dem Artikel interessant fand, ist, wie Bobby Hundreds, der ja auch eine Ikone ist und auch eine Brand hat, die für mich unter den Top 10 gehört, der hat Streetwear so definiert, und ich lese das jetzt einfach mal auf Englisch vor, weil ich fand es richtig gut. True traditional streetwear is a genre of contemporary apparel, united between sportswear and military looks, and is one that speaks to a spectrum of subcultures, mostly skateboarding and hip-hop. Vision may have coined the term streetwear, but Sean Stussy was the one who created its modern embodiment. So to all misled who think streetwear is an urban expression having to do with the literal streets, you gotta remember streetwear was instituted by a surf company. Stussy took a multifaceted, subculturally diverse Southern California lifestyle-based t-shirt brand and mimicked the limited feel of a high-end luxury brand. And those are the two most integral components of what makes a brand streetwear. T-shirts and exclusivity. Fuck. Und er hat es zuerst gemacht. Deswegen, für mich war es halt, weil Stussy der Erste war, sind sie die Anfangsreichsten?
Den Pokal überreiche ich dir an der Stelle, obwohl ich auf meinem Take bleibe. Aber ich finde, auf Platz 1 ist Platz für 2.
Ja.
Um das hier mal ganz fröhlich zusammenzufassen. Aber wer bin ich, um Bobby Hundreds zu widersprechen? Also der Mann hat damit schon auf jeden Fall den Kern der Sache getroffen. Und ich finde das auch schön, sich das immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich weiß, gerade so die neue Generation, die vermeintlich Streetwear macht oder auch Streetwear macht, natürlich muss man sich ein bisschen abgrenzen, man muss sich emanzipieren, man muss vielleicht sogar auf die ältere Generation zurückschauen und sagen, so ihr alten Säcke, wir machen das jetzt anders und besser. Aber schlussendlich ist es auch immer ein bisschen die Frage, wie man mit dem Legendenstatus und auch mit der Tradition umgeht. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, sich hin und wieder mal ins Gedächtnis zu rufen, was da eigentlich passiert ist und wo das Ganze herkommt. Geschmack am Ende des Tages immer noch entscheidend, gar keine Frage. Aber ob es jetzt Supreme ist wie für mich oder Stussy wie für dich, und wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Take ihr gehen würdet. Sagt ihr Stussy, sagt ihr Supreme oder sagt ihr wer ganz anders, und wenn ja, warum? Aber ich finde, das kann man an der Stelle dann auch so lassen.
Ja, ich habe auch deinen Punkt, dass viele Leute immer wieder sagen, so Supreme ist played out etc. Das stimmt nicht und erinnert mich so ein bisschen an meine High Snow Bitey Zeit, wo wir sehr viel auch darüber gesprochen haben, ist Supreme played out? Ist es immer noch so Hype? Muss es immer noch so Hype sein wie vor 10, 15 Jahren? Und ich fand lustig, wenn ich so in mich selbst einblicke und gucke, wie ich als Supreme-Fan mich entwickelt habe. Am Anfang ist man der Supreme-Fan, der wirklich alles kauft und am meisten so die lauten Collabs. Dann wird man erwachsen, sag ich mal, und sagt so, oh ja, ich kaufe jetzt nur die dezenten Pieces, wo nur ganz klein Supreme draufsteht. Und dann wird man wirklich erwachsen und kauft, was man will. Ne? Ob das jetzt laut ist, dezent und so.
So sollte es sein.
Genau.
Kaufen, was man will.
An dieser Stelle ganz kurz, was war dein favorite Supreme Drop oder Moment?
Also, ich glaube, ich versuche es mal anhand einer Collab festzumachen. Ich glaube, meine fave Supreme Collab aller Zeiten, es gab echt wirklich viele gute, aber wenn ich es auf eine runterbrechen müsste, wäre wahrscheinlich die mit Kids, also dem Film Kids. Die Fototees, wahnsinnig gut. Die Sachen, die sie gepickt haben, klassisch, einfach, easy, Skateboard-Decks, T-Shirts, Hoodies, fertig. So, das fand ich wirklich geil, weil eben auch Kids ja viel auch mit Supreme zu tun hat. Die Kids, die damals eben in Kids gespielt haben, es waren ja keine klassischen SchauspielerInnen, die waren teilweise ja auch mit der Supreme Gang verbandelt, beziehungsweise auch Skateboarder für Supreme, und dass das so zusammengeführt hat, war für mich so ein Full-Circle-Moment und dementsprechend hat mir die Collab richtig, richtig gut gefallen. Ja, ist vielleicht meine Fave-Collab aller Zeiten bei Supreme.
Nice.
Bei dir?
Ich habe mein Favorite Piece dabei.
Ah, echt? Gut. Yes. Zeig.
Boom.
Die Money Gun.
Die Supreme Money Gun oder Cash Cannon, wie hier drin hinten drauf steht.
Und die hast du dir geholt damals?
Die habe ich mir geholt. Ich habe noch, ich glaube, so gut die Hälfte der Supreme Dollars.
Wo ist denn der andere Rest?
Ja, auf einer Hausparty irgendwo hinter den Kissen oder so gelandet.
Oh Mann, ey.
Nein, und ich finde einfach die Accessories von Supreme so geil, ne? Und so lustig. Und die werden ja von Jahr zu Jahr einfach verrückter, teurer, größer. Wir hatten in New York im Office von High Snow Bitey die Pinball-Maschine, die richtig nice war.
Okay, ist auch heftig.
Die hat ja auch, keine Ahnung, wie viel die gekostet hat. Ne?
Ey, war schweineteuer.
Kann man abschreiben als Filmkosten. Aber
mit Versand und so.
Ja, die wurde dann so Lafayette runtergerollt bis zur Financial District und dann ins Office. Nein, ja. Aber für mich war es die Supreme Gun einfach lustig, ne? Und ja, benutze ich eigentlich nie, aber
ja, warum auch?
Ja,
ja, aber schöner Take. Apropos Take, wir kommen zu unserem zweiten Thema. Und das lautet wie folgt. Running Events sind die neuen Fashion Weeks.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaub,
ja, kannst du das einfach so sagen? So, ja, auf jeden Fall, Punkt.
Ja, das sieht man ja.
Dann kommen wir zu Take Nummer 3.
Nein, aber das sieht man ja auf den sozialen Medien und so. Ich glaube, der Hintergrund ist, weil Running schon immer eine sehr tight-knit Community geworden ist und Fashion oder mehr und mehr Fashion-Leute jetzt auch laufen. Es gibt
ja, aber was war zuerst da? War eine Running-Community da, die sich fashionable anziehen wollte? Oder waren es fashionable Leute, die laufen gehen wollten?
Oh, Chicken or the Egg? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, wer zuerst da war, aber es ist auf jeden Fall für beide ein Win-Win. Ne? Du hast Marken, die, also nicht nur Running-Marken, aber es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele coole Marken wie Distance, Satisfy Running. Dann hast du in London UVU oder UVU, ne? Dann hast du On Running, dessen Apparel auch richtig cool ist und die selbst auch in Berlin eine Running Crew haben. Ich glaube, Brands profitieren davon, dass es Runner gibt, die vielleicht nicht ganz so fashion-affin sind, aber fashionable sein wollen. Oder auch, es gibt fashionable Leute, die laufen wollen und deswegen deren Sachen kaufen, um die dann in diesen Running Crews zu tragen. Und Running Crews profitieren davon, dass es Brands gibt, die sich für Running interessieren, weil die finanzieren teilweise auch diese Running Crews oder hosten Events. Und das gibt ja der Community dann irgendwas zurück. Ne? Es macht Marathon ist ohne diese ganzen Pop-Ups und so kein wirklicher Marathon. Vielleicht für die Elite-Läufer, ja, die gehen da hin, gewinnen dann Gold oder whatever, ne, der so ein Kipchoge. Aber für die Leute, die keine 2-Stunden-Marathons laufen, die wollen ja dieses Party-Feeling haben, diese Stimmung davor und danach, auch diese Events. Und ich glaube,
das wäre meine Frage, wollen sie das wirklich? Also pass auf, ich hab Laufen früher so wahrgenommen. Laufen ist ein Sport. Mhm. Du gehst laufen. So. Und Laufen war für mich nie in dem Sinne cool. Das ist ein Sport, den kannst du alleine machen. Du kannst einfach alleine laufen gehen. So habe ich es auch übrigens für mich immer wahrgenommen, so Kopfhörer auf, alleine laufen gehen, Kopf frei kriegen und so weiter. Ja. Und es ist ein Sport, den kannst du immer und überall machen. Du kannst einfach rausgehen und laufen. Das ist das Geile. Du brauchst keinen Ball dafür, du brauchst nicht noch einen Schläger, du brauchst keinen Partner oder eine Partnerin, kein Team. Oder hast du schon mal versucht, in der Freizeit Handball spielen zu gehen? Das ist schon schwierig. aber das konntest du. Oder wie beim Basketball zum Beispiel auch, kein Ball, kein Korb. Du kannst einfach rausgehen und laufen. Ja. Und das ist halt geil. Aber ich habe das immer eher als so einen Sport gesehen. Und irgendwann, so um die, ich sag mal, 2015, 2016, gerade so in Berlin, habe ich plötzlich mitbekommen, dann gibt's auf einmal so Running Crews. Mein damaliger Tätowierer Sven Losinski von Good Old Times, der hatte mir schon erzählt, so, ja, ich gehe halt regelmäßig laufen und voll viel und voll weit und voll lang. Und dann fängt er irgendwann an so mit so Trail Runnings und ey, ich fliege in das Land und mach das. Und dann gibt's auch diesen Lauf, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, vielleicht gibt's auch unterschiedliche Läufe und so, aber irgendwie einer in Las Vegas, wo du da auch durch die Wüste läufst, so 24 Stunden lang oder irgendwie sowas, so den hat er dann gemacht und dann fing er schon so an, so, ja, da gibt's so Running Crews und das sind die und die und wir sprechen gerade auch mit Brands oder irgendwie die sprechen mit Brands und jetzt hat das auch plötzlich was noch mit einem Café zu tun. Ich so, was hat das denn mit einem Café zu tun? Ja, wir treffen uns immer in dem Café und dann laufen wir da los und danach trinken wir dann Kaffee. Also das Erste, was ich nach dem Laufen mache, ist Wasser trinken und mich vielleicht kurz hinlegen. Aber okay, so, ich bin auch kein Kaffeetrinker. Also, aber ich habe ja bis heute nicht gecheckt, warum das was mit Kaffee zu tun haben muss. Aber ist ja auch okay, weißt du so, ist ja nicht schlimm, so, ne? Nur weil ich es nicht verstehe. Aber vielleicht kann das ja mal einer erklären. Vielleicht kann ja auch mal jemand in die Kommentare schreiben, was zur Hölle das eigentlich mit Kaffees zu tun hat und warum es nicht, was weiß ich, was anderes ist. Naja, auf jeden Fall ging das dann so los und ich habe schon verstanden, okay, da gibt's irgendwie Crews. Und dann hat man natürlich auch gesehen, die Berlin Braves haben natürlich viel gemacht. Die wiederum kommen ja auch aus den Niederlanden. Das ist ja jemand, der aus Amsterdam nach Berlin gezogen ist. Dann hat man gesehen, in Amsterdam gab's halt die Putter Running Crew, die Edson aufgezogen hat. Da gab's ja jetzt zuletzt die Collab mit Nike. Mhm. Also all diese Dinge. Und man hat schon dieses Gefühl bekommen, okay, Leute gehen jetzt zusammen laufen. Und jetzt ist es nicht irgendwie, wir suchen uns eine Tartanbahn und laufen im Kreis, sondern wir machen urbanes Running. Ja, also hier Berlin Kanzleramt oder dann in Amsterdam durch die Grachten und so weiter. Wobei ich mir das echt anstrengend vorstelle, durch die Grachten zu laufen, ey. Also ist ja wahrscheinlich mehr Slalom als alles andere. Nichtsdestotrotz, da ging es so ein bisschen los, als ich es gecheckt habe. Und dann natürlich durch die Pandemie, wo Leute dann halt erstmal wieder alleine häufig Sport machen mussten, hat Laufen, glaube ich, einen sehr hohen Stellenwert bekommen. Ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, dass auch Wandern bis hin zu Hiking auch einen ziemlichen Hype erlebt hat. Und dann hat man so angefangen, das auch dann wieder in kleinen Gruppen machen zu können. Und mittlerweile ist das Ding einfach huge. Und was ich spannend finde, ist, du guckst dir Fußball als eine der größten Sportarten der Welt an. Vor allen Dingen als eine der größten Sportarten in Europa. Übernommen wurde vor allen Dingen der Jersey-Trend, also Blowcore. Natürlich gibt's die Terrace Culture und auch nicht erst seit gestern. Und ein bisschen was so schuhemäßig geht auch, außer Fußballschuhe, weil mit Stollen ist halt schwierig. Ja. Fanschals waren auch mal ein Ding. Irgendwann gab es so die ganzen Streetwear-Brands, mussten alle einen Fanschal haben. Das gab es auch.
Vor ein paar Jahren, ja.
So, dann guckst du dir Basketball an. Auch großes Thema, auch Europa, wichtig. Leute haben Jerseys auch dort übernommen, ne? Trikots, Throwbacks, halt dies, das. Die Caps zum Beispiel. Dann spätestens als Allen Iverson Ende der 90er Jahre sich halt in Pressekonferenzen gesetzt hat und gesagt hat, ich trage jetzt keinen Anzug, ich trage meine Baggy Clothes. Das ist dann ein riesiges Problem mit David Stern, dem damaligen Commissioner der NBA gab, der gesagt hat, nein, wir sind ein ehrenhafter Sport, du musst dich da mit dem Anzug hinsetzen. Und er gesagt hat, fuck that. Und dann halt einfach weiter seinen Scheiß getragen hat und dann alles irgendwie baggy wurde und dies und das. Die And-One-Mixtape, sehr lifestyleig, ganz viel Hip-Hop da drin. Das kam so aus der Ecke. Dann sicherlich auch über die letzten Jahre verstärkter in Deutschland, vielleicht auch das Trikotthema bei Football, das Trikotthema vielleicht auch sogar beim Eishockey, ein bisschen Baseball kam auch mal rein. Ja, und beim Tennis war es immer so dieses Casual-Ding, sehr viel weiß, Poloshirt, sehr clean, bisschen sophisticated, bis dann halt zum Beispiel Andre Agassi um die Ecke kam und es ein bisschen paradiesvogellastiger wurde. Und ich glaube auch, in den letzten Jahren wurde viel Trend auch versucht, rund um Golf zu kreieren. Klar, Michael Jordan ja auch immer schon gerne gegolft. Und natürlich gab es dann Jordans für den Golf, Air Max für den Golf, bla bla bla, sowas halt eben. Aber das, was Running geschafft hat, Das ist ein Einschlag in die Fashion-Szene, die einem Armageddon nahe kommt. Und ich singe jetzt nicht Aerosmith und zitiere Bruce Willis, aber das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend.
Ja, ich meine, du hast es ja gesagt, jeder kann laufen. Ne? Also du brauchst ja nur Schuhe, um nicht mal, ne? Du kannst ja auch barfuß am Strand oder kannst
ich jetzt gerne in Berlin auch, nicht empfehlen, barfuß laufen zu gehen, aber ja.
Barfuß die Torstraße runterlaufen, wenn du willst.
In dem Bayredostor. Da wirst du gut behandelt.
Da wirst du auf jeden Fall gut behandelt. Nein, ich glaube, mehr, also du musst einigermaßen gut mit dem Ball umgehen können, um Basketball, Fußball, Football, Baseball spielen zu können. Jetzt, du musst nicht hochklassig spielen und du kannst auch hobbymäßig spielen, aber ich glaube, dass jeder laufen kann und es so viele Läufer gibt. Klar, Fußball ist der größte Sport der Welt, aber wenn man wirklich guckt, wie viele Leute laufen weltweit und man die zählen würde, dann würde man wahrscheinlich mehr Leute haben, als die Fußball spielen.
Aber trotzdem, dass die Leute dann gesagt haben, ey, wir wollen halt nicht nur unsere Laufschuhe anziehen, die dann natürlich irgendwann High-Performance werden. Also von dem, ich gehe zwischendurch mal 5 Kilometer laufen hinzu, so ich trainiere jetzt auf 5 Marathons im Jahr oder so. Da gibt's ja echt komplette Unterschiede. Und natürlich, dass da die Sportswear-Brands krass reingehen, dass du viel Heftiges bei Adidas gesehen hast, ne? Den 500-Euro-Schuh, On macht krass, viel Hooker macht viel, Saucony macht viel, Nike macht viel, Diadora macht was, Essex, ich habe bestimmt noch ein paar Brooks oder auch noch so wirklich nur Running Brands halt jetzt auch gerade gar nicht aufgezählt. Das ist natürlich klar und dass die Schuhe irgendwie ja, vielleicht auch nicht ganz scheiße aussehen sollen, das ist auch in Ordnung und manchmal erfüllen die ja auch ihren Zweck, indem dass sie zum Beispiel hell sind oder reflektierende Parts haben und so weiter. Das ist natürlich total spannend im Rahmen der Innovation auch, aber dass die Leute irgendwann auch gesagt haben, so nee, der Rest soll auch cool aussehen und jetzt fängt zum Beispiel an, wir tragen alle Oakley Sonnenbrillen, wir tragen alle 5-Panel-Caps, die Mesh-Inhalte haben, wir brauchen alle irgendwie ein Halstuch, so wie ich es gerade trage, obwohl ich gar nicht laufen gehe, so, ne? Aber wir müssen alle ein Halstuch tragen, wir brauchen alle jetzt irgendwie noch irgendwie Longsleeves und dann ist das noch und
Tights oder so, ne?
Und dann haben wir diese ganzen Brands, die häufig auch aus der Streetwear herauskommen und dann aber in diesen Running-Sport halt reingehen. So District Vision zum Beispiel, die ja eigentlich eher aus dieser Streetwear-Ecke kommen und dann aber was für den Laufsport gemacht haben. So, das finde ich extrem spannend, weil das einzige Phänomen, wo es ähnlich ist, wenn aber auch nicht in so einer Intensität, ist für mich das Fahrradfahren, vor allen Dingen, ja. Wenn du über Fixed Gear nachdenkst, aber auch bei so Trackbikes, beispielsweise Paranormal Studios, so wie riesengroß diese Brand
Rafa,
geworden ist.
Ne?
Ja,
Rafa. Da gibt es ja mehrere jetzt mittlerweile. MAP, glaube ich, M-A-A-P, ist auch eine Brand. Ich glaube, zu deiner Frage, was kam zuerst? Ich glaube, die Community kam zuerst. Und dann haben Brands gecheckt, ey, das ist eine Community, die ist krass passionate und wenn wir da irgendwie unser Stuff verkaufen können, dann haben wir halt, was heißt lifelong Fans, aber dann haben wir Konsumenten, die wirklich head to toe alles von uns tragen. Und deswegen sind sie reingekommen. Dann weiß ich nicht, vielleicht gab es dann so ein paar Leute, die aus der cooleren, kreativen Szene kamen, die dann auch laufen gegangen sind und gesagt haben so, hey, warum soll ich jetzt einfach so ein random Nike-T-Shirt tragen oder Adidas-Hose? Ich trage jetzt einfach mal was Cooleres, was Schlichteres oder was von meiner Brand. Keine Ahnung, es kann ja jemand sein, zum Beispiel Edson bei Putter, der vielleicht selbst läuft und der sagt so, warum trage ich nicht Putter Running Gear, ne? Laufing Gear, Running Gear.
So ähnlich wird das wahrscheinlich auch stattgefunden haben, ja.
Genau. Und ich glaube, so kam das dann zusammen. Ich feiere es auf jeden Fall, weil die Produkte, die es mittlerweile gibt, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren auch auf den Markt kamen, einfach mega nice aussehen. Und ja, mehr Auswahl ist immer gut, finde ich.
Ich denke, die Fashion Weeks haben auch tatsächlich gezeigt, dass von der Seite auch die Tür offen war, weil wie viel Asics, wie viel New Balance hat man plötzlich an den Füßen der Models auf dem Laufsteg gesehen? Und wie viele Collabs wurden auch in diese Richtung dann angeteased? So Cecile Barnson mit Asics beispielsweise. Es war immer Paris Fashion Week. Und trotzdem ist es ja auf einem Running-Modell. Klar, die Frage ist, inwieweit gehst du jetzt mit dem Schuh wirklich laufen? Aber trotzdem, also die DNA mischt sich dort ja auch. Und jetzt im Umkehrschluss zu sehen, und ich blicke auf letztes Jahr und weiß schon, was in diesem Juni passieren wird, während der Fashion Week mit Running-Events, das wird Wahnsinn. Und dass sich das so vermischt, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, ich finde das wahnsinnig spannend. Ich finde das auch, also ich finde es wirklich aufregend. So, ich habe das Gefühl, da ist jetzt über die letzten Jahre etwas passiert, was gerade so vor dem Peak steht. Und damit meine ich das wirklich positiv, nicht im Sinne von so, ja, das peakt jetzt und dann flacht der Hype ab. Ich glaube wirklich, dass Leute, und ey, wir sprechen über Sport. Es ist immer geil, wenn Leute Bock haben, sportlich zu sein, aktiv zu sein, sich mit ihrer Gesundheit auch zu beschäftigen. Ey, und wenn sie das auf eine coole Art und Weise machen wollen, fair enough. Also ja. Ich habe auch beim Basketball früher immer überlegt, welche Shorts ich jetzt trage, um auf dem Platz gut auszusehen. So, ja, also ich meine, beim Skateboarden hast du auch drüber nachgedacht. Der eine mehr, der andere weniger und so weiter. Und schlussendlich geht's natürlich auch darum, wenn du wirklich läufst, so dann musst du auch deine Rundenzeit gut aussehen. Wenn du Skateboard fahren möchtest, solltest du auch vernünftige Tricks stehen können. Und beim Basketball solltest du vielleicht auch einen Korb treffen. So, also das ist natürlich klar, aber trotzdem auch den Spaß dahinter zu haben und dann meinetwegen am Ende eines Runs bei einem Café anzukommen und vielleicht ein Stück Pizza zu kriegen oder dann halt sonst irgendwie was, das ist dann auch cool. Mir soll nur halt mal einer erklären, was sie halt alle nach ihrem 7 bis 10 Kilometern Runs machen, wenn die verschwitzt vorm Laden stehen. Das Erste, was ich dann halt machen will, ist abseits vom Wasser trinken und mich kurz hinlegen, ist duschen. Aber okay, aber trotzdem. Also ich finde das wirklich eine spannende Entwicklung. Ich bin sehr neugierig, was die Fashion-Szene noch machen wird. Und wir werden uns diesem Thema auf jeden Fall auch stärker annehmen. Ich meine, klar, die Fußball-EM ist kurz vor und die Olympischen Spiele folgen dann. Aber dieses Running-Thema werden wir beäugen. Du bist ja dieses Jahr schon einen Halbmarathon gelaufen.
Ja.
Ich denke, die Motivation ist da, das nochmal zu wiederholen.
Mal gucken. Ich glaube, je weiter weg der Marathon liegt, genau, desto mehr überlege ich so, vielleicht mache ich doch nochmal einen.
Ja, und vielleicht machen wir noch eine O-Running-Crew auf. Das schauen wir an anderer Stelle. Aber wie gesagt, wahnsinnig spannendes Thema. Können wir beide, glaube ich, unterschreiben, dass Running-Events mittlerweile die neuen Fashion Weeks sind.
Facts. Wir kommen jetzt in unser drittes Thema und das ist ein Statement, was man sehr oft hört. Du bist kein Sneakerhead, wenn du auch einen Loafer im Schrank hast. Was sagst du dazu? Wir haben ja gerade über Suit Supply und Anzüge und Lederschuhe und was weiß ich gesprochen. Sagen ja auch viele, so wie Leute sagen, dass Supreme dead ist, ne? Sagen ja sehr, sehr viele jedes Jahr, Sneaker sind dead oder Sneaker werden irgendwann mal dead sein. Mules und Loafers kommen zurück. What's your take?
Warum schließt das eine das andere aus? Das ist meine Gegenfrage. Also Sneaker sind nicht dead, die Sneaker-Szene ist nicht dead, die Sneaker-Kultur ist nicht dead und der Sneaker-Markt auch nicht. Der ist wachsend. Ja. Es werden mehr Sneaker verkauft. Die Prognosen sind alle positiv. Selbst für den Zweitmarkt sind die Prognosen positiv. Und ja, du kannst deinen Travis Jordan 1 vielleicht nicht mehr für 2000 Euro verkaufen, sondern nur noch für 1500 Euro. Dafür gibt es aber ganz viele andere Modelle und Brands, die du mittlerweile im Gegensatz zu damals jetzt auch auf dem Zweitmarkt verkaufen kannst. Und auch wenn die nicht alle sofort mit 100, 200, 500.000 Euro den großen Reibach bringen, es ist ja die Menge, die bei einem, ich sage es jetzt einfach mal so, richtigen Reseller zählen würde. Also es sind nicht mehr die einzelnen punktuellen Dinge, bei denen dann auch die breiten Medien aufspringen und sagen, wow, du kannst mit einem Sneaker 2000 Euro machen, sondern es ist die Breite und die wächst. Das heißt also, nichts davon ist tot. dass es natürlich immer Leute gibt, die sagen, ey, jetzt gerade habe ich voll Bock auf Sneaker und morgen habe ich vielleicht weniger Bock auf Sneaker. Fair. Dass jemand gesagt hat, ich trage nichts anderes als Jordan 1 und jetzt nervt mich das Ganze und ich trage keine Jordan 1 mehr. Auch fair. Es ist alles Geschmack. Ja. Aber für mich schließt das eine nicht das andere aus. Also, ich habe ganz, ganz viele Sneaker. Wirklich, ganz, ganz viele Sneaker. Ich habe auch Loafers. Ich habe auch Slipper. Ich habe auch Boots. Und das nicht mal nur zwangsläufig im Sinne von nur für den Winter oder nur für gute Angelegenheiten, nur für Anzugmomente, sondern weil auch das Teil der Mode ist und weil mich Mode interessiert, auch wenn ich eben aus der Sneaker- und Streetwear-Kultur komme. Aber gerade was Clarks Originals geschafft hat mit dem Wallaby, der Wallaby ist einfach eine Ikone. Mhm. Punkt aus. Guckt nach New York in die 90er zum Wu-Tang Clan, guckt zu Rag One vor allen Dingen. Schau dir an, was in den letzten Wochen, Monaten, Jahren passiert ist. Also gut, wahnsinnig gut. Und der Rest auch. Also von daher, warum schließt das eine das andere aus? Also du kannst das alles im Schrank haben. Vielleicht solltest du das auch alles im Schrank haben, wenn du dich für Mode interessierst. Und wenn dir irgendwas davon nicht gefällt, dann solltest du es vielleicht nicht im Schrank haben, weil es dich nicht juckt. Aber so dieses eine mit dem anderen ausschließen. Und ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich glaube, das war in der 150. Episode, wenn ich mich nicht täusche. Es ist mir doch vollkommen egal. Wir machen das an einem konkreten Beispiel fest, Fabs. Wenn du mir jetzt gegenüber sitzt und ein fully Rick Owens Outfit gepullt hast, so, ja, dann bist du Teil der Mode, weil du dich dafür interessierst. Und auch wenn ich es nicht anziehen würde, weil es mir höchstwahrscheinlich nicht steht, aber ich für mich auch entschieden habe, dass mir einfach nicht steht und ich mich darin nicht wohlfühlen würde, ist es doch vollkommen in Ordnung. Und wenn ich hier sitze mit meiner Cap, mit meiner Six-Panel und mit meinem Supreme-T-Shirt und einem Hemd und einer Baggy-Pants, die man nicht sehen kann, wenn ich an diesem Tisch sitze, mit SB-Dunks von Anno Dazumal, die ich am Fuß trage, aus der Blackbox-Ära, die ja kein Schwanz mehr kennt, so gefühlt, so, bin ich auch Teil des Ganzen. Und auch das kann man ja gut finden. Das ist eine Geschmacksfrage, gibt es vollkommen fair. Aber immer so dieses, guck mal, was der anhat, so play it out und guck mal, was der anhat und so. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und über Qualität sowieso, gar keine Frage, ja. Aber Leute sollte man gar nicht dafür kritisieren, höchstens vielleicht dafür, wenn man merkt, dass sie sich verkleiden. So, wenn du anfängst, dich zu verkleiden, dich irgendwie, dann merkt man, dass du dich unwohl fühlst, dass du dich angezogen hast, um irgendwas vorzugeben, was du nicht bist, so. Ja, auch dann muss man sie nicht kritisieren, aber dann ist das vielleicht was, wo man, das wäre vielleicht noch der einzige Punkt, sozusagen, so. Ja, also deswegen, wenn du jetzt hier in Rick Owens sitzen würdest, würde ich sagen, so, was ist los? Aber ey, selbst wenn du dann sagen würdest, so, Bro, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen damit beschäftigt und ich habe die Möglichkeit, ich habe Lotto gewonnen, habe mir jetzt alle Archive Pieces gekauft, Brander Hashtag angerufen, sie hat mir noch ein paar Teile besorgt. Shoutout. Ey, alles cool. So, ja. Also Mode sollte doch Spaß machen. Und das ist der Punkt. So, zieht an, was ihr wollt. Habt Spaß damit. Freut euch. Und wenn ihr Leute findet, die gleichgesinnt genau auf SB-Dunk stehen, so quatscht mit denen. Und wenn ihr Leute findet, die gerade nur Clark Wallabies tragt, unterhaltet euch auch mit denen, weil das ist halt alles Mode. Habt Spaß. That's the point.
Same, same, but different, wird man in Thailand sagen. Ich glaube auch, dass Sneaker einfach zu bequem sind, um dead oder played out zu sein. Klar, wie du gesagt hast, wird es auch Leute geben, die gar keine Sneaker tragen, so wie es Leute gibt, die nur Sneaker tragen. Aber im Großen und Ganzen tragen die meisten Leute Sneaker oder haben zumindest ein paar Sneaker in der Rotation, ob das jetzt für Sport ist oder einfach so, wenn sie reisen oder mal was Bequemeres anhaben wollen. Und auch nur deswegen wird es nie einen Punkt geben, wo Sneaker dead sind.
Nie. Wird es nicht geben.
Und auch wirtschaftlich ist die Lage einfach so, dass das Sneaker-Beast, die Industrie, einfach viel zu groß ist, viel zu Mainstream. Es kann einfach nur weiter wachsen. Es wird einfach nur weiter wachsen.
Und wenn, verschieben sich die Dinge höchstens. Ja. Also ich saß ja letztens unter anderem mit Helmut Fischer von Puma, mit Fabian Schumacher von Cyrip, dem Store, und mit der Sneaker Queen auf einer Bühne und durfte einen Panel Talk hosten. Und Julia, die Sneaker Queen, hat es wunderbar zusammengefasst. Sneaker sind nicht tot. Das Ganze ändert sich nur. Ja. So. Und das ist halt der Punkt. Es geht gar nicht darum, was gerade im Hype ist oder ob ganz viel im Hype ist oder nur ganz wenig oder ob du ganz viel auf dem Zweitmarkt Geld bekommst oder nicht. Das Thema Sneaker ändert sich stetig, es ist aber nicht tot zu kriegen. Und das ist das, was die Leute begreifen müssen. Das müssen aber auch viele Brands begreifen, weil gerade in Deutschland ist man immer ganz schnell dabei zu sagen, der Hype ist jetzt durch. Ey, das hat man über Deutschrap auch gesagt. So. Und dann hat sich Deutschrap nicht totkriegen lassen. Und Deutschrap hat sich aber verändert. Und für den einen ist Deutschrap heute das und für den anderen ist es das. Und der eine trauert vielleicht den absoluten Beginnern und Azads Leben nach und der andere sagt so, geil, dass ich heute auch einen Soho Barney hören kann und für mich ist auch, was weiß ich wer. Und ich verstehe, was Luciano rappt. So. Also vom Wort akustisch meine ich jetzt so. Und es ist cool, dass er Axe-Werbespots macht. Ey, es gibt immer für und wieder und wie gesagt, man kann sich trefflich darüber streiten, aber bitte positiv und ja, mit Spaß dahinter. Und wenn du irgendwas nicht gut findest, mach's halt einfach nicht. Aber versuch's nicht, irgendwelchen anderen Leuten abzusprechen. Und der Sneaker ist nicht tot. Punkt.
Big, 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 big.
Und ergänzend, warte, bevor du reinsteigst, und ergänzend, dafür ist vielleicht gerade der Wallaby, der Loafer oder ähnliches nur noch umso größer. Und das ist doch schön, dass das auch wieder mittlerweile reinkommt. So. Und das war auch nie weg und nie tot. Aber ist doch schön, dass auch diese Dinge wieder halt alle passieren. Das Einzige, was ich nicht brauche, ist diese komische 1906R, 2002R New Balance Mischung mit Loafers und Mules und so weiter. Ey, ich find's irgendwo, wie gesagt, ich find's irgendwo auf einer Design-Ebene interessant, dass man's gemacht hat. So. Shoutout Charlotte Lee, Designerin bei New Balance. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man viel Spaß daran gehabt hat. Ich gucke mir das an und sage so, meins ist es nicht. Aber wenn es wem gefällt, cool. Und es wird hundertprozentig Leute da draußen geben, die dann Outfit durchkreieren. Und ich bin mir sehr sicher, ich werde sie in Paris sehen, wo ich sage so, okay, sieht schon geil aus. Na, aber halt nicht bei mir. Ich verstehe es nicht.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich finde den Schuh an sich zum Angucken interessant, aber ich würde den jetzt nicht tragen. Was uns zu unserem nächsten Thema und das letzte Thema bringt. Es fehlt seit Jahrzehnten an Innovation in der Sneakerindustrie und wir sind alle zu besessen von Retro. Das Thema kommt aus einem Artikel, den ich letztens für Essence geschrieben habe, über 3D-Printing und die generelle Lage der Innovation in der Sneakerindustrie. Und ich habe da mit mehreren Industry-Insidern gesprochen und alle meinten, du, es gibt nicht so viel Innovation oder zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht, wie man von außen denkt. Viel ist Hype, viel ist von den Marken kreiert, viel Marketing dabei, ne? Und wenn man über Innovation redet, dann reden viele, also zumindest die Designer und die Leute, die wirklich mit diesen Schuhen arbeiten und diese Designs, die reden hier von Tech und Materialien. Und davon gab es, soweit die mir das gesagt haben, in den letzten Jahrzehnten gar keine Innovation. Es gab Design-Innovationen, aber an sich haben die Schuhe...
Was ist mit Ultra Boost?
Ja, Ultra Boost ist ein Material, das gehört Adidas nicht mal. Das heißt, hat Adidas da die Innovation kreiert? Nein,
die haben das gekauft. Ja gut, aber die Air Bubble hat Tinker Hatfield auch nicht erfunden.
Ja, aber Boost ist auch nur EVA, nur anders zubereitet. Das heißt, das Material ist eigentlich das gleiche.
Boah, das finde ich einen harten Take, ehrlicherweise. Also da würde ich schon sagen, dass das eine Innovation auf einer technischen und auf einer Materialebene ist, die durchaus beachtlich ist. Also da den Punkt anzusetzen und zu sagen, nö, das sehe ich nicht als Innovation, den würde ich nicht mitgehen.
Ja, aber es gab jetzt auch Studien, die belegt haben, dass Boost nicht wirklich das macht, was Adidas gesagt hat. Die haben mir gesagt, es hat viel besseren Energy Return als normalen EVA und das stimmt einfach nicht. Also für Performance.
Ich habe die gelogen oder was? Was? Eine Marke hat uns angelogen. Wie kann das denn
Surprise,
sein?
Surprise. Nein, aber der Punkt ist, dass.
Okay, aber wenn es nicht stimmt, ist natürlich nicht cool.
Brands auch nicht die Motivation haben, krass innovativ zu sein.
Warum auch?
Weil wir, genau, wie du gesagt hast, du hast ja ein Airship, ein Jordan 1, ein 991 V2.
Alles Retro. Alles furchtbar Retro, es ist alles alt.
Und es macht es auch schwierig für Brands, ja, weil klar, wann hat eine Brand das letzte Mal einen neuen Sneaker rausgebracht, der so einen richtig krassen Hype kreiert hat und der dann auch länger gehypt wurde und jetzt ein Klassiker ist, ne? Klar, man kann sich über den Ultra Boost und den NMD streiten. Ja. Ich würde sagen, ISPA Road Warrior war innovativ, aber den interessiert keinem außer mir.
Und das schon seit Jahren.
Deswegen, ich finde es schwierig. Und da, also der Punkt des Artikels war, ja, dass 3D-Printing halt das Innovativste ist, aber dass es jetzt zurzeit anders ist als vor 20, 30, 40 Jahren. Da liegt die Innovation im Lifestyle-Bereich, weil 3D-Printing ist noch nicht für Performance-ready. Hm. Aber Air und gut, auch wenn man Boost nimmt oder so, das waren alles Asics Gel, Mizuno Wave, das waren alles Innovationen damals für Performance. Ja. Und die sind dann irgendwann mal Lifestyle-Klassiker geworden. Und das hat sich jetzt komplett gedreht. Also der Lifestyle-Bereich ist fast innovativer als der Performance-Bereich.
Ja, ich verstehe den Take. Und was vollkommen zu unterschreiben ist, natürlich, wir alle lieben unsere Retros. Das hat unterschiedliche Gründe. Erstens, wir kennen den Scheiß. Was der Bauer kennt, das frisst er, um das Wort hier mal beziehungsweise den, wie sagt man, Sprichwort umzudrehen. Und natürlich verbinden wir Emotionen damit. Wir sprechen, haben ja heute zum Beispiel oder geben heute den Jordan 4 Military Blue raus, einen Schuh von 1989. Michael Jordan hat zumindest in dem Jordan 4 gespielt und die Emotionen dahinter und Retro und jetzt ist er wieder da und früher konnte ich doch nicht und jetzt kann ich und meine Kindheit und Jugend und so weiter und so fort. Oder halt eben Travis Scott arbeitet da drauf und das ist dann cool oder Pharrell macht irgendwie und so weiter und so fort. Deswegen, also dieses Retro-Thema wird halt nicht aufhören. Zumal man ja auch durchaus seitens der Brands verstanden hat, dass man nicht so wie vor knapp plus minus 10 Jahren einfach Retros auf den Markt müllt, sondern schon auch versucht, dann zumindest was Gutes rauszumachen. Und auch da, ja, wie die Leute darüber diskutiert haben, dass der Military Blue ja nicht aussehen würde wie der Military Blue, während sie ihn mit einem Retro verglichen haben, der nicht aussah wie der Military Blue. Also jetzt kriegen wir zum ersten Mal einen richtig guten Retro und der zuletzt kam, der hatte einfach ein ganz anderes Blau. Mhm. So, deswegen ist es jetzt so dieses Industrial Blue, also das Richtige und nicht das, was vorher war. Wobei ich nicht sagen möchte, dass ich das Blau vorher nicht auch schön fand, aber das war halt einfach kein proper Retro. Schau, jetzt haben wir das an dieser Stelle aber. Und das ist auch cool. Ja, oder dass die Jordan Brand auch sagt, komm, wir machen jetzt 1985er Shapes und so weiter. Das heißt, das Retro-Thema ist natürlich sehr präsent, sehr besetzt und wird von den Brands eben auch gespielt, weil die ja auch sagen, so, ey, damit wissen wir wenigstens, was wir haben. Dass das Ganze das natürlich ein bisschen langweilig macht, vor allen Dingen für Leute, die halt eben sagen, ich möchte auch Innovation, ich möchte neue Designs, ich möchte Technik, das ist klar. Jetzt muss ich zugeben, ich bin nicht so ein Typ. Mich juckt das ehrlicherweise nicht so sehr. Ich gucke mir beispielsweise Running, da gucke ich mir die Schuhe an und sag so, boah, das, was On da gerade kreiert hat, Cloud Monster, Echo Boom, das sieht heftig aus, das ist futuristisch, das hat aber auch eine krasse Technik, das hilft mir, sollte ich irgendwann mal Marathonläufer werden. Jetzt werde ich kein Marathonläufer, aktuell zumindest nicht, hab's nicht vor, zumindest nicht in den Ausmaßen, wo ich wahrscheinlich Cloud Boom Echo bräuchte und nehme das wahr, registriere das, finde das toll, hake das ab. Gucke mir dann Designs an wie andere Brands und muss dann sagen, das hätte vor 10 Jahren nicht funktioniert und finde das dahingehend schon innovativ, dass du eine Brand hast wie Sonra, dass du eine Brand hast wie Flowers for Society, dass du eine Brand hast wie A Few Goods, die einen Yamazura macht, dass auch Peso einen Schuh kreiert. Und auch wenn das alles irgendwo Schuhe sind, die auf etwas basieren, die ihre Innovation eben aus auch einer Rekreation nehmen und die Inspiration mal mehr, mal weniger offensichtlich ist, es ist trotzdem die Möglichkeit da zu sagen, ich ergänze vielleicht diese Nuance oder mache den klassischen Virgil Abloh oder das Pareto-Prinzip und ergänze nur so ein bisschen was und dann ist das was Neues. Das ist auch alles eine Geschmacksfrage natürlich, aber das hätte vor 10 Jahren so nicht funktioniert. Das heißt also, wir sind auch im Markt weiter, wir sind auch im Verständnis weiter und auch in der Produktion. Du kannst das mittlerweile machen, ohne dich verschulden zu müssen. Das kostet zwar alles noch viel Geld, aber es ist wie beim T-Shirt auch. Früher brauchtest du irgendwen, der eine Siebdruckmaschine hatte, damit du mal ein T-Shirt machen konntest. Heute ist das alles einfacher. Und das ist ganz, ganz toll. Aber um dieses Statement abzuschließen, gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass wir sehr stark auf Retro gucken und wenig auf das Thema Performance. Ob jetzt 3D-Printing wirklich die Zukunft ist, ich weiß es nicht. Ich finde es auch interessant und ich finde es auch interessant, dass das eher einen Lifestyle-Aspekt hat als einen Performance-Aspekt. Und auch als Hick mit mir zum Beispiel sein Sonra 3D-printed Schuh gezeigt hat, dachte ich schon, und ich habe den später nach der Aufnahme auch mal an den Fuß gezogen, dachte so, also weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt so outfitmäßig drin sehe, aber so für so einen Strandurlaub ist das Ding schon irgendwie cool und ist ein bisschen was anderes. Und dieses bisschen was anderes war ja eigentlich auch immer das, was uns in dieser Sneakerhead-Blase ja auch immer interessiert hat. So ein bisschen was Freshes, ein bisschen was nicht jeder hat oder auch nicht jeder versteht. Und dahingehend glaube ich schon, dass wir auch auf interessante Zeiten blicken und Bin gespannt, was rund um dieses 3D-Printing-Thema passieren wird. Vielleicht kommt ja auch noch mal irgendwie was anderes. Aber Retros sind de facto nicht wegzukriegen. Und ist das spannend? Nö. Aber es ist nicht trotzdem geil. Ja. Von daher, ich breche eine Lanze für Retros.
Nein, das ist vollkommen okay auch, dass man sich vielleicht nicht für diese Hightech-Modelle und Techniken und was weiß ich für interessiert, sondern die Retros und die Klassiker sind Klassiker, weil sie schon seit Jahrzehnten gut ankommen. Viele schon seit Ewigkeiten gefühlt. Also viele Schuhe sind ja auch älter als wir beide zusammen. Und der Samba zum Beispiel, glaube ich.
Mach mich bitte nicht älter, als ich bin, aber ja, der ist älter als wir beide zusammen.
Und ja, ich glaube, es ist so oder so okay, ne? Wenn man mehr Innovation sich wünscht. Es hängt auch davon ab, wie man Innovation definiert, wie du gesagt hast. Die Sachen, wovon du gesprochen hast, das ist alles Innovation. Aber es gibt dann auch Leute, die sagen, naja, Innovation ist wirklich nur materiell, so like neue Materialien kreieren oder neue Produktionstechniken entwickeln oder 3D-Drucken, nur das, was gedruckt ist, ist innovativ, keine Ahnung. Man kann sich lange drüber streiten, diskutieren und so weiter und so fort. Ich glaube, Fakt ist, wir sind alle besessen von Retro. Manche wünschen sich vielleicht ein paar neuere Sachen mehr als andere, aber es ist total okay, wo wir jetzt sind, wo wir hingehen, wo die Industrie hingeht und wie sich der Markt entwickelt, weil es gibt so viel geilen Scheiß da draußen.
Ich habe trotzdem das Gefühl, dass du ein bisschen gelangweilt bist, wenn ich ehrlich bin.
Ich meine, wenn ich vielleicht endlich mal diesen Road Warrior bekomme, dann bin ich, nein, vielleicht bin ich da ein bisschen weniger gelangweilt. Nein, ich wünsche mir schon so einen Schuh, der rauskommt, wo Leute denken so, ey, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man einen Schuh so machen könnte.
Aber sind das nicht eigentlich so Sachen, die Zellerfeld zum Beispiel gemacht hat, oder?
Genau. Also da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, dass 3D-Printing das erfüllt. Und ich habe auch einen Schuh, den ich durch Zellerfeld gekauft habe, den ich sehr feiere, von Joey Camus, der Ex-Reebok-Designer. Aber noch ist 3D-Printing nicht ganz da, wo, das hört sich jetzt blöd an, wo ich mir das wünsche, weil ich wünsche mir halt wirklich so etwas komplett Futuristisches. Ich kriege einen Schuh, der wie angegossen passt und der nicht nur aus einem Material ist. Hast ja selbst den Sonra-Schuh gesehen. Es ist immer noch limitiert in dem, was man mit der Technik machen kann. Aber das wird sich auch in den Jahren oder in den nächsten Monaten und Jahren krass entwickeln. Ich glaube, wir sind auf gutem Wege, mehr Innovation in die Sneaker-Industrie zu kriegen.
Was ich mich auch frage ist, wenn man sich ein Design anschaut, kann man natürlich sagen, oh, das sieht futuristisch aus. Aber wenn ein Schuh dann plötzlich in der Masse ankommt und zu einem Massenphänomen wird, sprich also in den Mainstream geht, dann ändert das natürlich nichts am Design. Aber dadurch, dass plötzlich sich alle darauf einigen können, wie spannend ist das noch? Also vielleicht muss Innovation auch erstmal limitiert auf eine Gruppe sein von Menschen, die es verstehen, bevor es in den breiten Markt gehen kann.
Es ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, unsere Kultur lebt auch teilweise von diesem Hype. Und wenn der noch nicht kreiert ist für ein Produkt oder eine Technologie oder so, dann ja, kann es vollkommen stimmen, was du gesagt hast, dass dieser Big Bang-Moment noch nicht gekommen ist. Vielleicht kommt der noch. Vielleicht wird es auch was ganz anderes, was so ein Big Bang-Moment kriegt und dann alles ein bisschen weiter pusht. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ich sagte, hätte Kanye West damals nicht den Ultra Boost gepickt, wäre der Ultra Boost nicht so groß geworden.
Facts. Ja, Facts.
Hätte nicht Michael Jordan einen Jordan bekommen, sondern irgendwer anders, wäre es wahrscheinlich nur ein College turned into NBA-Schuh geworden, wie der Dunk es eben nicht geworden ist, weil es dann ja den Airship und den Jordan gab. Es braucht immer auch die Leute, die Innovatoren dahinter, die das Ganze mit Emotionen und mit Storytelling füllen und mit Erfolg.
Ja.
Ganz klar. Du eiferst ja Leuten nach, die erfolgreich sind. Oh, ich möchte sein, be like Mike. Ich möchte so cool ragen wie Travis Scott. Ich wäre gerne so wie Rihanna, so erfolgreich, sexy, keine Ahnung, was dann für Attribute alles zum Tragen kommen. Das ist ja für den einen das, für die andere das. Aber es sind ja diese Momente. Und deswegen, ich habe das gesehen hier, ne? Unsere Freundin Dani, Wide Awake in Earthquake, Shoutout. Ja. Die hatte ja Rihanna auf dem Puma-Event treffen dürfen, Puma Fenty. Unfassbar viele Kommentare unter ihrem TikTok waren dann so, wie riecht Rihanna? Und ich war so, was habe ich denn jetzt verpasst? Wieso ist das denn jetzt interessant? Strange. Und das ist anscheinend nicht strange, weil Rihanna anscheinend im Interview mal irgendwas über Parfum erzählt hat. Das ist geil, Jungs, wir schließen gerade die Episode, wie wir sie begonnen haben. Ne? Aber und Leute reden dann darüber, welches Parfum und wie riecht sie und ist das und das und das und das. Und das ist etwas, was die Leute da anscheinend interessiert. Da hat aber jetzt keiner gefragt, so, Dani, was hast du getragen? Weißt du, wie ich meine? So, du blickst also auf diesen Superstar und wenn jetzt irgendwie das eine andere Geschichte gewesen wäre und Rihanna hätte da ihr Parfum vorgestellt und so, dann hätten die Leute gesagt, oh, jetzt würde ich unbedingt das haben. Also es braucht irgendwie diese Weiterführung mit einem Testimonial. Und ich weiß, dass wir ganz, ganz viel in den letzten 40, 50 Jahren in der Mode und im Sport, wo es ja herkommt, gesehen haben, wenn mit Leuten kollaboriert wurde. Und uns hingen vor 2, 3 Jahren alle diese Triple Collabs aus dem Hals. Warum denn jetzt Travis und Fragment und Jordan? So, ne? So. Mhm. Sakai hier noch und da noch. Fair. Aber eigentlich ist es trotzdem immer das, was zieht. Und trotzdem das, worüber alle reden. Und trotzdem das, was irgendwie auch alle haben wollen. Das sind ganz rein psychologisch nachvollziehbare Gründe. Das muss man auch nicht alles geil finden. Und ich finde es auch immer lustig, wenn Leute zum Beispiel sich so die Sneaker-Szene angucken und sagen so, du hast mal vor einem Store gecampt. Ja, und du hast 3 Tage vor einem Apple-Store rumgehangen. Ja. Und du sammelst Platten wie, weiß ich nicht, ein Idiot. So. Also es gibt für alles irgendwie was.
Ja.
Wie, und du hast jetzt die letzten 10 Jahre gespart, um dir einen Porsche zu kaufen. Also für alles gibt's Dinge, also Hintergründe. Und auch wenn wir bei all den Dingen immer über ein Produkt sprechen, ist es am Ende des Tages eben mehr als ein Produkt. Aber für den einen hat das die Wichtigkeit und für den anderen ist es halt eben nicht das Auto, sondern der Turnschuh oder das Telefon oder was auch immer. Aber es ist immer Storytelling, es ist immer Emotion. Und genau deswegen braucht es eben diese Leute, die das aufziehen. Ergo, besorgt sich Zellerfeld jetzt jemanden oder auch in der heutigen Zeit geht es ja auch so, Zellerfeld hat vielleicht jemanden und die Person poppt plötzlich, ja. Vielleicht entwickeln sich diese Produkte dann schneller in den Markt rein. Vielleicht ist dann durch die gehobene Nachfrage ist auch so, dass die Sachen dann plötzlich stark produziert werden. Vielleicht ist dann die stärkere Produktion aber auch das, was es wieder ein bisschen bremst. Weil natürlich dann auch eine Marke eventuell sagen, du gut, dann arbeiten wir jetzt erstmal mit der Basis, die wir haben und gucken mal, was wir mit der Innovation dann später machen. Vielleicht bremst das Ganze das dann auch. Aber festhalten können wir alle lieben Retros. Bisschen mehr Innovation wäre bestimmt ganz spannend. Einige Brands da draußen gibt's. 3D ist sicherlich ein Ding. Aber mein John 4 Military Blue lasse ich mir an der Stelle trotzdem nicht nehmen. Und damit können wir diese Episode beenden. Und bedanken uns bei euch für den ganzen Support und all die lieben Nachrichten. Macht da gerne weiter mit. Supportet natürlich die Episode auch mit 5 Sternen bei Spotify, bei Apple Podcasts. Abonniert den YouTube-Account. Checkt auf jeden Fall die Homies von Sneakerjägers. Checkt den Deadstock Sneaker-Blog bzw. die App. Und supportet uns dort, wo ihr natürlich die Möglichkeit findet, uns zu supporten. Und ich finde, so mit so Likes, Kommentaren, Abonnements, 5 Sternen, ist es, glaube ich, recht easy. Über 900 positive Bewertungen hat der Oshun Podcast bzw. die beiden O-Sneaker Media Podcast schon. Vielen Dank dafür. Einen Kommentar wollen wir an dieser Stelle natürlich gerne mit euch teilen. Die Marianne schrieb, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, aber war halt nur ein N und tatsächlich irgendwo auch noch ein H. Vielleicht ist es aber auch so eine Schreibweise, man weiß nicht genau. Dieser Podcast ist ein großartiger Spaß und erfreut mich jeden Freitag bzw. jeden Sonntag aufs Neue. Mittlerweile gucke ich mir auch gerne die Videos an, einfach um zu sehen, wie ihr zueinander agiert und mit den Gästen. Immer wieder tolle Themen, immer wieder tolle Stories und immer wieder tolle Infos, von denen ich viel lernen konnte. Dankeschön an dieser Stelle. Vielen Dank. Supportet die Podcasts. Erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker, Streetwear, Mode, Lifestyle und all die Dinge interessiert. Show some love. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
Peace.